Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Raus an die frische Luft und am besten ganz weit weg oder so ähnlich und natürlich nur im positiven Sinne. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und mindestens genauso neugierig wie Sie, wenn es ums Reisen geht. Hier in diesem Podcast lernen Sie die Menschen kennen, die Sie dabei begleiten, die Land und Leute vielleicht auch aufgrund der eigenen Biografie kennen, Reiseprofis, die wirklich seit Jahren mit Studiosus zusammenarbeiten, die ihr Wissen über die Kultur und Geschichte ihres Reiselandes gerne mit Ihnen teilen. Das sind Menschen, die dabei auch nahbar sind, ja, das sind gute Begleiter, ganz weit weg von zu Hause braucht man sowas ja. Für uns geht's heute in die ewige Stadt, die Stadt der sieben Hügel, nach Rom. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass Nikolaus Groß dafür als Experte zur Seite steht. Eigentlich muss er es auch, denn er hat lange dort gewohnt und die Hälfte der Familie ist, soweit ich weiß, auch italienisch. Nikolaus, schön, dass du Zeit für mich hast.
Ja, super, René. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast natürlich völlig recht. Ich habe da gelebt und ich liebe diese Stadt. Ein Teil meiner Familie lebt dort und es ist für mich immer ein Geschenk, wieder dahin zurückkehren zu dürfen.
Wir wollen dich näher kennenlernen. Woher kommst du und wie bist du und warum bist du Reiseleiter geworden und nicht Arzt oder Astronaut?
Nee, Astronaut, glaube ich, liegt daran, dass ich zum Fliegen zu schwer bin.
Okay.
Also ich glaube, ich erreiche nicht das nötige Gewicht, um noch abheben zu können. Nein, ich habe nach meiner Schulzeit studieren angefangen und habe mich da für die klassische Archäologie entschieden. Und das liegt mir nach wie vor sehr am Herzen, die Archäologie einfach zu sehen, zu erleben. Aber es war mir irgendwann auch klar, klassischer Archäologe, das ist leider nicht so wie Indiana Jones, Peitsche schwingend mit Lederhut, Kristallschädel suchend, sondern es sieht eher so aus, dass man die meiste Zeit in Bibliotheken zubringt und recherchiert. Ich sehe mich aber gerne draußen in der Natur, in der Landschaft Sachen anschauen. Und deswegen habe ich mich dann nach meinem Studium bei Studiosus beworben, weil ich mir gedacht habe, da habe ich die Möglichkeit, mit der Archäologie in Kontakt zu bleiben, aber gleichzeitig meine Archäologie auch den interessierten Gästen näher zu bringen.
Mhm. Nach dem Studium, das heißt, du bist wirklich schon ein alter Hase bei Studiosus. Wie lange bist du dabei?
Alter Hase, ja, seit einiger Zeit fühle ich mich als uralter Hase. Also inzwischen bin ich 30 Jahre dabei.
Wow.
Und es war wirklich so, dass ich am Anfang gedacht habe, naja, schauen wir mal, wie lange das gut geht. Aber inzwischen, ja, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Das ist mein Leben, das macht mir Spaß. Das genieße ich nach 30 Jahren genauso wie am ersten Tag.
Das ist toll. Nikolaus, was begeistert dich am meisten, wenn es wieder auf Tour geht? Ist es vielleicht der Tapetenwechsel? Sind es die Menschen, die man kennenlernt? Oder ist es vielleicht auch das Vertraute? Oder vielleicht auch die Art zweite Heimat, die du ja in den letzten Jahren vielleicht in deinem Ziel gefunden hast?
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Also es ist auf der einen Seite natürlich mit der Kultur, die ich über alles liebe, in Kontakt zu kommen, sie wieder zu sehen.
Ja.
Bei Rom ganz speziell natürlich, das ist für mich wie nach Hause kommen. Also wieder dort zu sein, wo ich 7 Jahre gelebt habe, alles wieder zu erleben und auch die Veränderungen zu sehen. Und dann natürlich für mich besonders spannend, mit Menschen dort unterwegs sein zu dürfen. Menschen einfach das zu zeigen, was ich liebe, was mir wirklich am Herzen liegt.
Nikolaus, wir zwei reden heute über deine Stadt, so nenne ich sie einfach mal. Rom, die Hauptstadt Italiens, Hauptort der Region Latium und Hauptstadt des Römischen Reiches und des Kirchenstaates. Eine Stadt mit einer Geschichte aus inzwischen 3 Jahrtausenden, die dich vor Jahren mal so richtig gefesselt hat, die du aber irgendwann wieder verlassen hast. Warum bist du gegangen damals?
Ich bin damals natürlich hingegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich liebe diese Stadt, das ist meine Stadt und in der will ich jetzt leben. Aber ich bin vielleicht nicht mit einer realistischen Betrachtung dieser Stadt dahingegangen. Und dann ist da unser Sohn auf der Tiberinsel auf die Welt gekommen, was ich großartig finde. Aber das ganze Leben hat sich dadurch natürlich komplett verändert. Kindergarten, wir haben unseren Erstwohnsitz nicht in Rom gehabt, wir haben in Deutschland gehabt. Kein Anspruch auf den Kindergarten. Es war sehr schwierig, dann was zu finden. Und so ganz banale Dinge haben mir das Leben so ein bisschen, ja, schwierig gestaltet. Wenn ich ein Beispiel geben darf, auf die Post zu gehen. Man kriegt nämlich monatlich die Gas- und die Stromrechnungen und die bezahlt man am besten direkt bei der Post. Da kostet es keine Gebühr.
Ach.
Damals war das so. Heute geht es auch ein bisschen anders. Naja, und dann waren wir natürlich nicht die Einzigen, die zur Post mussten. Also es hat fast Krisen ausgelöst. Wer ist diesen Monat dran, dahin zu gehen und sich in eine Schlange, eine nicht enden wollende Schlange einzureihen, einen halben Tag im Postamt zuzubringen? Und das waren so Dinge, die mir gezeigt haben, nee, das ist mir zu kompliziert. Und als ich dann weg war von Rom und wieder nach Rom als Reiseleiter zurückkommen durfte, ich habe es wieder geliebt. Es war wieder meine Stadt. Aber Leben und Arbeiten, das war mir dann einfach zu viel. Aber das ist natürlich was sehr Persönliches. Das mögen viele Leute ganz anders empfinden. Mir war es damals einfach zu viel.
Die Insel, von der du gesprochen hast, nur zum besseren Verständnis, was macht diese Insel so besonders, wo dein Sohn geboren ist? Kannst du das kurz erklären?
Das ist die einzige Insel im stadtrömischen Bereich im Tiber. Und der Legende nach war in der Antike, in der römischen Antike, irgendwann eine Epidemie in Rom. Und man wusste nicht mehr, wie man damit umgehen solle, was man dagegen machen kann. Hat man eine Gesandtschaft auf die Peloponnes nach Epidaurus, wo das Hauptheiligtum des Heilgottes ist, geschickt. Und als Gesandtschaft hatte der Heilgott Schlangen mitgegeben. Und als man dann in Rom ankam auf dem Tiber, ist die Schlange aus dem Käfig raus auf die Tiberinsel. Und das hat man dahingehend interpretiert, dort ein Krankenhaus zu bauen. Man kann es auch ganz pragmatisch betrachten. Man kann auf einer Insel die Leute am besten isolieren. Jedenfalls ist dort seit Ewigkeiten, seit Antike, ein Krankenhaus. Vater Bene Fratelli tut Gutes, Brüder, und das haben sie getan. Da kommen jedes Jahr 2600 Kinder ungefähr auf die Welt.
Wow, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass du auch besonders stolz drauf bist, dass dein Sohn dort zur Welt gekommen ist. Schön.
Ja, absolut. Und er fühlt sich, obwohl er, mein Gott, er war 5, als wir nach Deutschland zurückgegangen sind, und er ist jetzt 26, er fühlt sich hundertprozentig als Roma.
Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube, so um die 3 Millionen Einwohner haben wir aktuell im Stadtinneren. 4 Millionen im Ballungsraum. Kommt das in etwa hin, Nikolaus?
So in der Größenordnung, ja.
Wie nah bist du den Menschen, wenn du selber Italiener in der Familie hast? Also gibt es da sowas wie eine Verbundenheit zu den Römern, obwohl du sie eigentlich vor einer Zeit verlassen musstest?
Ja, das hat ja nicht unbedingt was mit den Römern an sich zu tun, sondern eher mit den ganzen Strukturen, die dort mit Verwaltung, Bürokratismus, aber nicht mit den Menschen. Also die Menschen, sie sind schnoddrig und sie sind ungehobelt. Das hört sich ganz schlimm an. Aber ich liebe sie. Sie sind einfach direkt. Sie sind nicht irgendwie ja und vielleicht, sondern ganz klare Aussagen. Und ja, das sind tolle Leute, die muss man einfach lieben.
Wen besuchst du als erstes, wenn du da ankommst in Rom, wenn du da bist, vielleicht privat?
Wenn ich ankomme nach Rom, dann muss ich da erstmal einen Spaziergang machen. Also ich muss mir emotional diese Stadt zurückerobern. Da muss ich keine Person sehen in dem Moment, sondern ich gehe einfach spazieren und so, oh ja, da ist der Petersdom oder die Peterskirche. Und da ist das Kolosseum, da haben wir das Pantheon steht. Das ist, dann komme ich an. Weil natürlich, man steigt aus dem Flugzeug und ist mit einem Schlag in einer anderen Welt. Da sind ja gefühlt Millionen von Menschen ständig unterwegs, alle Nationen vertreten. Und das muss man erstmal wieder bei sich ankommen lassen.
Bekommst du eigentlich von deiner Familie dort vor Ort auch Tipps aus erster Hand, wenn es möglicherweise um Dinge geht, die sich dort verändert haben, die du vielleicht als Reiseleiter deinen Gästen auch zeigen könntest oder solltest?
Also ich glaube, wenn man es einfach auf unsere Verhältnisse überträgt, normalerweise kennt man die Stadt, in der man lebt, am wenigsten. Weil man das Gefühl hat, naja, das könnte ich mir immer mal anschauen, das muss ich mir jetzt nicht anschauen. Insofern würde ich, wenn es um touristische Angelegenheiten geht, nicht unbedingt meine römische Familie konsultieren. Aber was natürlich lustig ist, meine Schwägerin ist bei der Polizei. Und das ist dann schon amüsant, wenn ich mit ihr drüber spreche. Und wie sieht's aus? Was läuft gerade so? Das macht schon Spaß.
Rom ist eine Stadt, die ständig im Wandel ist. Das weißt du am allerbesten. Ich war vor Jahren da und fand die Stadt eigentlich relativ laut. Motoren, Touristen in allen Ecken und wahnsinnig viel Bewegung. Du sagst aber, da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren.
Es hat sich sehr viel getan. Also es ist zum Beispiel so, dass man alle 25 Jahre in Rom ein heiliges Jahr hat. Und das bedeutet, kurz davor ist ein riesiger Boom, alles herzurichten, neu zu machen, die Straßen wieder halbwegs plan zu gestalten, dass man nicht in Löchern versinkt. Also man sieht dann immer so, da kommt so ein Peak und danach ist alles picobello. Also perfekt dann, wenn man 26 nach Rom fährt, dann wird alles renoviert sein. Sonst hat sich auch sehr viel verändert, weil alles viel klarer strukturiert ist. Also man kann nicht mehr einfach irgendwo hingehen und sagen, ich gehe jetzt mal ins Kolosseum, sondern dann hat man vorreservierte Einlasszeiten.
Ah ja.
Es ist alles ein bisschen komplexer geworden, aber auch dadurch ein bisschen leichter zu handhaben.
Mhm. Nikolaus, jetzt bin ich neugierig geworden, dann nimm uns doch mal mit auf eine Tour. Diese Stadt so voller Geschichte, wo fängt man da an? Wie planst du einen Tag mit deinen Gästen?
Es geht ja darum, dass ich mir Gedanken machen muss, wie lang kann ich wo sein, ohne dass die Gäste sagen, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss. Es muss zum einen so gestaltet sein, wenn wir ein Beispiel nehmen. Wir fangen mit dem Kolosseum an.
Ja.
Es macht ja Sinn, mit der Antike anzufangen. Also wir gehen ins Kolosseum rein, wir haben dann eine vorreservierte Einlasszeit.
Moment, ich muss dich unterbrechen. Frühstück, ich hätte gern Frühstück bei dir, mit dir.
Das ist ja völlig überbewertet, dieses Frühstück.
Wieso?
Kein Römer frühstückt.
Ich hab's geahnt. Gibt es wirklich nicht, das weiß ich.
Wir sind natürlich in guten Hotels untergebracht, also haben die Leute auch die entsprechende Zeit zum Frühstücken. Ich als, Halbrömer, so fühle ich mich jedenfalls. Mir reicht das normalerweise, ich gehe in eine Bar, trinke ein Espresso und esse ein Cornetto mit oder ohne Crema drin. Und das ist dann mein Frühstück.
Stimmt es wirklich, dass wenn man sich in eine Bar oder in ein Café setzt, dann man eine Frühstücksgebühr zahlen muss, dafür, dass man bedient wird? Ist das richtig?
Also ich würde es jetzt nicht Frühstücksgebühr, ich glaube, so heißt es nicht, aber man könnte es auch so interpretieren, aber dann gilt die auch am Nachmittag noch. Also grundsätzlich ist es so, du kannst deinen Kaffee am Tresen al Banco nehmen und dann zahlst du sehr wenig.
Okay.
Sehr, sehr wenig. Dann zahlst du vielleicht für einen Espresso 1,20. Und wenn du sagst, ich möchte es aber gemütlich haben, ich möchte auch bedient werden, dann setzt du dich irgendwo hin, dann kommt jemand, das sagst du dem, was du haben möchtest und der bringt es dir. Und diese Serviceleistung, zum einen, dass dir jemand den Kaffee bringt und zum anderen, dass du einen Sitzplatz belegst, den zahlst du.
Okay.
Es war aber schon immer so. Also es ist nichts, was für den Touristen erfunden wurde, sondern das ist gang und gäbe, das ganz normal in Italien.
Gut, dann verzichten wir aufs Frühstück neben den Espresso und jetzt bin ich bei dir beim Kolosseum.
Ja, wir sind jetzt im Kolosseum angekommen und wir haben einfach eine vorreservierte Einlasszeit. Das bedeutet nicht, dass wir alleine am Kolosseum sind, sondern das sind sehr viele Menschen, aber wir haben eine vorreservierte Einlasszeit. Wir kommen dadurch relativ schnell rein. Man muss durch Sicherheitskontrollen durch, aber das weiß der Reiseleiter einfach. Da kann man die Gäste natürlich im Vorfeld noch vor dem nicht vorhandenen Frühstück darauf hinweisen, dass sie nichts, was Waffenähnliches mitnehmen sollen. Wir kommen ins Kolosseum rein. Und dann weiß ich natürlich über die Zeit, die ich diese Reiseleitertätigkeit ausübe, wo ich mich hinstelle, um den Gästen natürlich den besten Blick auf das Innenleben vom Kolosseum zu gestalten. Und dann erzähle ich ihnen, was ist hier passiert. Und es ist natürlich schön, wenn man das dann irgendwie mit Musik hintermalen kann und praktisch jeder kennt den Film Der Gladiator, die Melodie einzuspielen. Dann wird es sofort auch bei den Gästen präsent, wie dieser Film war. Und dann fällt ihnen viel leichter, sich das vorzustellen. Ich erzähle ihnen was, was hier ablief, wie es mal baulich ausgesehen hat. Und dann lasse ich ihnen einfach Zeit und mache mir den Treffpunkt, eine Uhrzeit aus. Sage auch, wo Toiletten sind. Das ist ja immer ganz elementar, auch wenn man keinen Kaffee hatte. Und dann trifft man sich wieder und dann geht man weiter. Schaut sich das Forum an.
Ja.
Das Forum Romanum, das Zentrum der antiken Welt. Und natürlich kann man da sehr viel machen. Man muss sich halt auf das Wesentliche beschränken. Und das Schöne ist ja, dass ich die Leute vor mir habe, sehe ich ja, interessiert sie es weiter?
Ja.
Kann ich weiter erzählen oder wird es langsam zu viel? Dann mache ich es halt ein bisschen entspannter.
Das sind so die Klassiker, die muss man eigentlich bringen, könnte ich mir vorstellen. Kolosseum, Pantheon, Trevi, Brunnen, das sind Touristenmagnete und die gehören eigentlich mit dazu. Die sollte jeder schon gesehen haben, wenn man da in Rom ist, oder?
Also man sollte sie einmal im Leben auf alle Fälle gesehen haben. Also ich würde jeden, der das erste Mal nach Rom kommt, der muss das gesehen haben.
Na klar.
Ob er es jetzt in dieser Reihenfolge macht oder in einer anderen, denke ich, ist nicht das Entscheidende. Aber das muss man gesehen haben. Wenn ich jetzt ein drittes, viertes Mal nach Rom komme, ist es die Frage, ob ich mir das noch anschaue oder ob ich dann einfach so auf die eher speziellen Dinge gehe, wo eben nicht jeder weiß, dass es das gibt, aber was einfach großartig ist.
Was wäre das denn?
Und da gibt es natürlich sehr viel, um nur ein paar herauszugreifen. Was für mich traumhaft ist, ist die Via Appia Antica. Einfach auf diesen antiken Steinen, auf diesen Basaltblöcken entlang zu ziehen. Dann habe ich da das Grabmal der Cecilia Metella, vor der schon Goethe sich abmalen hat lassen. Oder wenn ich in ein Museum gehen will, Palazzo Massimo alle Terme mit wunderschönen Skulpturen der Antike, mit Fresken, die 2000 Jahre alt sind. Oder Kirchen mit illusionistischer Malerei, wie Il Gesù oder Santa Prassede mit Mosaiken aus dem 9. Jahrhundert, wo sich ein Heiliger mit einem quadratischen Heiligenschein darstellen lässt, weil er noch lebte, als er sich selber heilig gesprochen hat. Es gibt so großartige Dinge, die man beim dritten oder vierten oder auch zehnten Besuch noch immer sehen kann.
Du bist, hast du vorhin gesagt, auch Archäologe und natürlich daher auch fasziniert von allem, was unter der Erde so passiert. Das bringst du auch in deine Touren mit ein. Wie machst du das?
Naja, letztendlich, es gibt ein paar Stellen, wo man das sehr schön sehen kann, dieses Verschüttungsniveau, auf welchem Straßenniveau letztendlich das antike Rom sich befand und auf welchem Straßenniveau wir uns heute befinden. Und da haben wir beim Hadrianstempel zum Beispiel, haben wir teilweise einen Niveauunterschied von 6-8 Meter Verschüttungsniveau.
Wow, Wahnsinn.
Und dann kann man einfach den Leuten damit sehr gut zeigen, schaut da unten, da war damals das Straßenniveau. Dann hat man die Gebäude immer, wenn sie hinfällig waren, eingerissen, planiert, wieder draufgebaut und so ist im Laufe von Jahrhunderten, Jahrtausenden das Straßenniveau angewachsen. Also es ist alles da unter unseren Füßen.
Gehen wir mal ein Stück weiter. Was hältst du von der Piazza Navona? Habe ich das richtig gesagt? Navona?
Piazza Navona, ja.
Ist das ein schöner Ort, in dem man sich aufhalten kann?
Es ist ein schöner Ort, um einfach zu genießen.
Ja.
Also ich persönlich würde da immer eher so zur Nachmittagszeit hingehen, würde mir den Vier-Ströme-Brunnen von Bernini anschauen, weil er einfach ein unglaubliches Kunstwerk des Mitte des 17. Jahrhunderts ist. Und dann würde ich was tun, was ich über alles liebe, Menschen schauen. Ich würde mich irgendwo hinsetzen, bewaffnet mit einem Gläschen Weißwein oder was auch immer, was man halt trinken möchte. Und würde einfach die Zeit mir nehmen, weil das für mich auch zu Rom dazu gehört, den Leuten zuzuschauen, die da entlang flanieren, die Atmosphäre zu atmen.
Wenn du so ein bisschen die Gemütlichkeit der Italiener übernommen hast, was siehst du da? Sind die Menschen selber auch so entspannt wie du möglicherweise? Oder sind die Italiener vielleicht auch ein bisschen hektischer, wie man es aus alten italienischen Filmen kennt? Also ruhig ist es da selten.
Nein, ruhig, richtig ruhig. Nein, dann wäre es nicht Italien. Nein, es wäre irgendein anderes Land, aber nicht Italien. Also richtig ruhig ist es dann nicht. Es ist so, dass die Leute natürlich wahnsinnig viel zu tun haben.
Ja.
Und dadurch, dass es eine Millionenstadt ist, sind die Wege weit und sie dauern lang. Von A nach B zu kommen ist schwierig. Es ist Verkehr, es gibt keine Parkplätze. Also muss man am besten mit der Metro fahren. Bisher gibt es nur 2 Metrolinien. Also die Leute sind immer unter Zeitdruck. Mhm. Das bedeutet, solange sie arbeiten, ist es relativ hektisch. Wenn sie aber dann abends beim Essen sitzen, dann wird es sofort eine ganz andere Atmosphäre. Dann hat man Zeit, dann hat man keine Eile mehr. Und dann wird das Essen zelebriert, weil das Essen ist Teil der Kultur. Und da muss man einfach dabei sein. Und das muss man dann einfach, wenn man Essen einfach nur als Nahrungsaufnahme betrachtet, dann wird man das nicht verstehen können. Das ist ein Teil der italienischen Kultur.
Da müssen wir gleich noch drüber reden, Nikolaus. Also wer sich Zeit nimmt in Rom und Sinn für das Schöne hat, das hast du gerade ganz eindrucksvoll beschrieben, der wird ja auch in der Galleria Borghese sein Seelenheil finden, eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, untergebracht in der prunkvollen Villa Borghese. Was kann ich hier erleben? Du warst schon so oft da.
Ich war erst kürzlich wieder dort und Galleria Borghese, auch wenn ich da, keine Ahnung, dutzende Male drin war, es ist einfach ein Genuss. Es ist unbeschreiblich, weil zum einen ist es eine kleine Sammlung und der Papstneffe, Scipione Borghese, hat letztendlich dieses Gebäude, die Galleria Borghese, gebaut als Ausstellungspalast. Ist immer ein Ausstellungspalast gewesen. Und teilweise die Exponate, die wir da drin haben, die sind auf die Räumlichkeit, auf den ganz speziellen Raum, wo das Werk steht, konzipiert worden.
Wow.
Also es ist nicht so, dass es im Museumszusammenhang zusammengetragen wurde. Es ist dort für diesen Raum geplant worden. Und die liegende Paolina Borghese Bonaparte, es ist Wahnsinn, es ist unglaublich. Man steht davor und sieht die Schwester von Napoleon mehr ent- als verhüllt, liegend wie die römische Venus mit einem Schleier, der sie nicht wirklich bekleidet. Und sie hat einen Apfel in der Hand und natürlich Apfel, dann fällt mir das Paris-Urteil ein. Und nur die Schönste der Schönen der Antike, die Venus, beziehungsweise bei den Griechen, die Aphrodite, hat diesen Apfel bekommen. Also wird sie automatisch als die Schönste der schönen Frauen dargestellt. Und all diese Geschichten, sie sind da. Also wer die griechische Mythologie kennt, das ist ein Bilderbuch aus Marmor erschaffen.
Wie gut, dass man mit dir einen Reiseleiter hat, der genau diese Geschichten kennt. Die wollen wir ja natürlich hören, wenn wir unterwegs sind. Das ist großartig. Gut, nach so viel Schönheit der alten Meister haben wir uns jetzt endlich das gute Mittagessen verdient. Ich habe dich vorgewarnt. Wo gehen wir hin? Was kannst du empfehlen?
Man muss da natürlich unterscheiden. Ich liebe es, essen zu gehen, wie die Römer essen. Und das bedeutet, es ist jetzt nicht irgendwie großartig rausgeputzt, sondern es ist einfach rustikal, wo dann eben Papiertischdecken da sind. Aber man kann das essen, was die Römer auch essen. Und ich gehe am liebsten dahin, wo man einfach sagen kann, okay, das sind jetzt nicht Touristengruppen, die da reingehen, ja, sondern da geht der Banker von nebenan, aber genauso der Straßenkehrer gehen da rein. Da geht einfach das normale römische Volk rein.
Mhm. Sind Italiener eigentlich so Desserttypen wie die Deutschen? Die haben ja gerne mal was Süßes zum Abschluss.
Ich würde sagen, sie sind nicht so sehr die Dessert-Typen. Sie essen schon gerne mal irgendwie, ja, gut, Tiramisu ist natürlich was Allgemeingültiges für ganz Italien,
ja.
Aber so ein süßer Abschluss ab und zu, aber nicht regelmäßig, würde ich mal sagen. Mhm. Also was viel wichtiger für die Italiener ist, der Abschluss muss ein Espresso sein.
Klar.
Kein Cappuccino.
Was würdest du deiner Reisegruppe empfehlen, wenn wir noch einiges vorhaben? Eher eine schwere Pizza oder vielleicht doch die leichte Pasta?
Also wenn wir am Nachmittag noch was vorhaben, ich würde sowieso mittags nie eine Pizza empfehlen.
Oh.
Eine Pizza ist abends, weil da muss der Pizzaofen, es muss natürlich ein Holzofen sein. Und normalerweise hat man das erst abends. Mhm. Also untertags würde ich eher dazu neigen, irgendwo nur einen Pasta-Gang, also einen ersten Gang oder auch nur einen zweiten Gang. Weil ein zweiter Gang in Italien ist meistens noch leichter als ein Pasta-Gang, dass ich einen Saltimbocca alla Romana mit ein bisschen Gemüse dazu, das ist dann einfach leicht.
Okay, jetzt weiß ich, wann man Pasta isst und wann man Pizza isst, nämlich niemals mittags. Aber kannst du mir vielleicht noch ein paar heiße Adressen nennen, wo ich all das bekomme?
Es gibt ein Stadtviertel von Rom, das heißt Rione Monti, und das liegt letztendlich in der Nähe vom Forum Romanum, und da lebte schon in der Antike das einfache Volk. Und da finden wir teilweise einfach noch Trattorien, wo man sich vorstellen kann, diese Trattorien gibt es seit 50 Jahren, seit 70 Jahren. Jetzt konkrete Adressen zu nennen, ich bin da ein bisschen ein gebranntes Kind, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich erst kürzlich in Rom war und leidenschaftlich meinen Gästen eine Trattoria angepriesen habe. Sie kamen dann zurück und meinten, Herr Groß, das gibt's nicht mehr. Es ist leider inzwischen einiges ein bisschen schnelllebiger geworden, also verschwindet dann einfach. Aber Rione Monti ist immer eine gute Adresse, da ist der Bauch von Rom.
Aber kann man das im Allgemeinen so sagen, dass es sinnvoller ist, in gestandene Häuser zu gehen? Ja, möglicherweise Familienbetriebe, die es schon seit Jahren gibt, die immer noch am Start sind. Oder kann man auch mal neue Restaurants testen?
Also ich habe grundsätzlich immer Hemmungen, in ein Lokal reinzugehen, wo jemand draußen steht und sagt, oh, schau, komm rein, wir haben das und das.
Ja.
Wo ich mir denke, wenn du es nötig hast, dann kann es nicht so gut sein. Also ich würde dann immer, wenn ich mir unsicher wäre, einfach mich mal ein bisschen hinstellen und beobachten, wer da reingeht. Und man muss einfach sehen, Italiener sind ganz anders als wir. Bei uns würde man, wenn ein Lokal voll ist und da eine Schlange davor ist, dann sagen wir, okay, dann gehe ich woanders hin. Italiener machen das nicht. Die stellen sich in die Schlange, weil sie wissen, da wird gut gegessen. Ein Lokal, wenn irgendwo eine Schlange ist und das Lokal nebenan ist praktisch leer. Naja, das ist selbsterklärend.
Super Tipp, Nikolaus. Gut, dann müssen wir uns jetzt noch ein bisschen die Beine im Bauch stehen.
Ich glaube, das ist angeraten, ja.
So, um die Mittagszeit sind die Läden ja eh zu, meistens. Shopping fällt daher aus. Was empfiehlst du? Was können wir da machen? Alternativ, irgendwas im Schatten wäre schön, wenn es so warm ist.
Wenn es schön warm ist, dann kann man natürlich wunderbar in die von dir vorher beschriebene Villa Borghese gehen.
Ja.
Also ich könnte vorher die Galleria Borghese besuchen, dann schlendere ich durch das Grün der Villa Borghese, der bekannteste Park von Rom. Wenn ich will, kann ich mich unter irgendwelchen Schirmpinien niederlassen oder ich kann einfach vom Pincio aus am Rande der Villa Borghese einen Blick über die ganze Stadt Rom genießen.
Schön.
Also da gibt's wunderbare Möglichkeiten.
Sind das eigentlich auch die Plätze, von denen du gesprochen hast, an denen die Familien am Wochenende sich treffen, wo sie möglicherweise entspannen, auftanken?
Ja, ich glaube, sehr viele Leute haben die Vorstellung, Rom wäre eine unglaublich zugebaute Stadt, Gebäude aus allen Jahrhunderten. Das ist zum Teil ja der Fall. Aber es gibt in Rom unglaublich viele Grünanlagen, also wirklich große Grünanlagen.
Ja.
Also vielleicht nicht ganz der Englische Garten in München, aber es ist wahnsinnig groß. Und die Villa Borghese ist auch bei den Römern unglaublich beliebt. Das bedeutet, es gibt so klassische Picknicktage, 25. April, Befreiung vom Faschismus, oder 1. Mai oder 2. Juni, Tag der Republik, wo die Leute dann einfach ihre Sachen packen und dann Picknick unter den Schirmpinien im Grünen machen oder am Wochenende auch dorthin gehen, um den Kindern das Fahrradfahren beizubringen.
Ach schön. Wer rausgeht, der tut das auch im feinen Zwirn oder zumindest ziemlich stylisch und sehr gepflegt. Das gehört auch zum guten Ton. Also mal eben in Jogginghose raus, Nikolaus, das ist da wahrscheinlich eher nicht drin, oder? In Rom?
Es hat sich ein bisschen verändert.
Okay.
Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren, da war das noch wirklich so, dass man einfach gut gekleidet, anständig gekleidet sein musste.
Vor 30 Jahren, so lange her. Oh.
Als mein angeheirateter Großvater, der Großvater meiner Frau, der sehr alt, deutlich über 90 geworden ist, und auch im Hochsommer, wenn der Mann keinen Anzug anhatte, kein Hemd, keine Weste und keine Krawatte, auch bei 35 Grad war der Mann nackt.
Wow.
Der fühlte sich einfach unbekleidet. Das hat sich ein bisschen verändert.
Wie sieht's mit der Figur aus? Sind die Römer sportlich? Achten die so ein bisschen auf ihre Figur? Gibt's da Möglichkeiten, wo sie vielleicht joggen im Park? Natürlich spielt Fußball auch eine große Rolle.
Fußball spielt eine überragende Rolle. Und in Rom ist es ganz wichtig, es gibt da zwei Vereine. Und das sind zwei verschiedene Welten. Also man erlebt entweder da auf der nördlichen oder auf der südlichen Hemisphäre. Dazwischen gibt es nichts. Also man ist entweder Anhänger von der AS Roma, was nachvollziehbar ist, oder unverständlicherweise von Lazio, was nicht in Ordnung ist.
Ich kann so herausahnen, wo deine Sympathien liegen.
Ja, ich habe die Sympathie natürlich durch meine Familie. Also mir ist es grundsätzlich, naja, ein bisschen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, darf mein Sohn niemals hören. Aber mir ist es ein bisschen egal. Aber mein Sohn ist in Rom geboren, er ist AS Roma-Fan und fährt dann auch nach Rom, um die Spiele sich anzuschauen. Nicht immer, aber ab und zu mal. Und da geht wirklich ein Spalt durch die Gesellschaft. Also ein Teil ist Roma, ein Teil ist Lazio.
Wie ist das, wenn die Clubs spielen? Sollte man da besser auswärts nächtigen, wenn man jetzt nicht so den Geist für Fußball hat? Oder empfiehlst du dann das Bad in der Menge?
Also wenn die römischen Mannschaften zu Hause spielen, man muss sich jedenfalls keine Gedanken machen, weil das Stadion ist nicht direkt in der Stadt, sondern das Stadio Olimpico ist ein bisschen außerhalb. Das bedeutet, man wird nicht wirklich in Konflikt mit irgendwelchen Situationen kommen, wo man sagt, denen bin ich jetzt nicht mehr Herr. Das ist überhaupt kein Thema. Man sieht halt dann die Fans durch die Stadt ziehen, singend oder eben sehr still, je nachdem. Mhm. Also ich würde immer versuchen, das Bad in der Menge zu nehmen. Und da gibt es ja sehr viele Anlässe in Rom.
Du bist ja ein Draufgänger.
Nein, es ist einfach schön, mit Menschen unterwegs zu sein.
Das ist toll, das merke ich auch in dem Gespräch mit dir. Ich glaube, wir sind jetzt am Nachmittag angekommen, die Läden sind wieder offen. Die Damen würden gern shoppen gehen. Ist das eine gute Idee oder wären wir da eher blass dabei? Also ist Rom teures Pflaster mit Blick auf die Shoppingmöglichkeiten?
Also ich würde mich zum einen mal dagegen wehren, dass es nur die Damen sind, die shoppen gehen wollen. Es gibt auch genügend Männer, die shoppen wollen. Und für Damen und Herren ist es ein perfektes Pflaster zum Shoppen. Weil ich kriege einfach sehr gute Kleidung zu einem vertretbaren Preis. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich in die Via dei Condotti gehen, wo ich die ganzen Armani, Gucci, Valentinos der Welt habe. Aber da habe ich die gleichen Kollektionen auch in Berlin oder sonst wo. Also ich würde eher andere wie Colla di Rienzo oder Via del Corso empfehlen. Da habe ich Geschäfte, die haben wirklich schöne Mode und auch zu bezahlbaren Preisen. Genauso wie Schuhe. Schuhe. Gut, wir assoziieren ja Schuhe sowieso mit Italien, also da kann ich günstiger einkaufen als bei uns.
Ich glaube, ich habe erst vor ein paar Tagen gelesen, dass es immer wieder große Löcher in der Stadt gibt. Da sackt die Erde ab, plötzlich hat man da ein Riesenloch und zwei Autos liegen drin. Die Stadt bricht so ein bisschen auf, das letzte Mal erst vor ein paar Wochen. Kennst du das Problem?
Das Problem, glaube ich, kennt in Rom praktisch jeder und das kennen besonders die Leute, die mit dem Motorino, mit dem Motorrad unterwegs sind, weil es dann wirklich gefährlich wird. Mhm. Dass eben der Untergrund ist Tuffstein, die ganze römische Ebene ist Tuffstein, das ist relativ weich, das ist alles vulkanisches Material, was sich da irgendwann abgelagert hat. Und dann ist natürlich im Untergrund sehr viel ausgehöhlt worden durch Katakombengänge. Und wenn es dann mal wieder mal länger geregnet hat, etwas stärker geregnet hat, kommt es vor, dass mal wieder irgendwo was durchbricht. Ja.
Welche Zeit ist denn die schönste im Jahr, Rom zu erkunden? Was würdest du da empfehlen?
Meine Empfehlung für die Erkundung von Rom wäre immer 2. September, 1. Oktoberhälfte.
Ja, warum?
Weil normalerweise im Frühjahr habe ich einfach noch so eine gewisse Instabilität drin. Das weiß ich einfach nicht. Wird es im April super warm oder sehr regnerisch? Da stecke ich nicht drin. Mhm. Im 2. September, 1. Oktoberhälfte, da ist die Wetterlage normalerweise sehr stabil. Erfahrungsgemäß Ende August bricht der Hochsommer in sich zusammen, der für uns besuchstechnisch völlig unerträglich ist, weil es dann eben 35 Grad hat.
Ja.
Aber danach, nach einer Umstellungsphase, wird es dann wieder sehr schön. Und wir haben Temperaturen, die vielleicht so zwischen um die 25 Grad sind. Ich kann angenehm abends im T-Shirt, im Hemd draußen sitzen. Und das ist ja für mich die Atmosphäre. Ich kann draußen essen. Wenn es bei uns allmählich so wird, dass man sich überlegt, naja, selbst wenn ich eine Jacke mitnehme, ist es nicht mehr ganz so angenehm. Aber da kann ich das machen. Ich sitze die ganze Nacht. Nein, ich muss ja nicht die ganze Nacht. Aber ich kann sehr lange draußen sitzen. Das ist immerhin auch herrlich angenehm.
Das klingt auch sehr romantisch fast. Nikolaus Groß, Reiseleiter bei Studiosus. Du hast mir Rom schmackhaft gemacht. Kann kann man sagen. Da hat sich ja wirklich einiges getan. Ich wünsche dir, Nikolaus, eine tolle Reisesaison mit deinen Gästen. Bleib gesund und neugierig und so sympathisch. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
War mir ein Vergnügen und ich hoffe, ich habe ein paar interessante Dinge erzählen können. Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Und wenn Sie, die Sie uns gerade zugehört haben, noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen und die Metropolen, die Sie besuchen werden, dann gehen Sie auf studiosus.com. Dort gibt es noch mehr Infos zu allem, was wichtig ist für Ihre ganz persönliche Tour, die Sie demnächst antreten. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.